Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Schön, dass Sie uns zuhören. Weniger schön die Aufnahmen von der Beerdigung der palästinensischen Journalistin Shirin Abu Akleh am Freitag. Israelische Polizeibeamte schlugen ohne erkennbaren Grund auf die Teilnehmer des Trauerzuges ein, auch auf die Sargträger, denen der Sarg fast von den Schultern glitt. Schüsse fielen. Die Vorgänge, die in der ganzen Welt Empörung auslösten, sollen nun aufgearbeitet werden, so die Jerusalemer Polizei. Shirin Abu Akleh wurde auf dem christlich-orthodoxen Friedhof neben der Altstadt beigesetzt. Die Journalistin des Nachrichtensenders Al Jazeera war vor 5 Tagen im Westjordanland getötet worden. Eine Untersuchung ihrer Todesumstände, wie sie unter anderem von Reporter ohne Grenzen gefordert wurde, steht noch aus. Laut Al Jazeera wurde sie von israelischen Soldaten erschossen. Es ist eines dieser Themen, die man als Nutzer oder Leserin in Deutschland kaum noch zur Kenntnis nimmt. Wieder einmal hat ein Mann in den USA aus rassistischen Motiven Menschen getötet und wieder einmal wurde das Ganze live gestreamt. In Buffalo, New York, erschoss ein 18-jähriger Weißer gezielt 10 schwarze Kunden eines Supermarktes und teilte seine Tat auf der Plattform Twitch. Im Netz hat er auch ein sogenanntes Manifest veröffentlicht. Demnach ließ sich der Täter wohl von dem norwegischen Attentäter Andres Breivik inspirieren. In dem Dokument finden sich zudem Hinweise auf weitere Anschläge der letzten Jahre, auf die Synagogen in Pittsburgh und in Halle sowie auf die afroamerikanische Kirche von Charleston. Miro Dittrich ist Rechtsextremismusforscher und befasst sich mit der Radikalisierung im Netz. Und ihn habe ich vor dieser Sendung gefragt, ob diese Internationalisierung des rechten Terrors System hat.
Wir sehen das auf jeden Fall schon länger. Ende 2018 ging so die letzte rechtsextreme Terrorwelle los, die dann 2019 in Christchurch ihren richtigen Ursprung fand. Danach hatte sie sich über die ganze Welt hingezogen. Es war sehr viel in den USA, es war in Oslo, es war in Halle, aber auch in anderen Ländern. Die Community, die wir sehen, lebt in der digitalen Welt. Dort spielen Ländergrenzen natürlich keine Rolle. Und geeint sind sie von der Idee, dass es eine jüdische Weltverschwörung gibt, die die weiße Rasse bedrohen würde.
Das heißt, Sie sagen, das ist ein geschlossenes System, das quasi in seiner eigenen Welt lebt?
Wir haben es hier auf jeden Fall mit einer sehr expliziten Subkultur zu tun, die eine eigene Sprache hat, eigene Ideen, ein eigenes Weltbild und an unterschiedlichen Orten im digitalen Raum sich versammelt.
Welche Orte sind das denn? Sind das Orte, die wir auch alle besuchen oder haben die ihre eigenen Systeme, ihre eigenen Plattformen?
Wir haben auf jeden Fall viel gesehen, dass die großen Plattformen schon ein bisschen besser geworden sind und rechtsterroristische Inhalte dort nicht mehr so viel wie früher stattfinden. Wir sehen sie aber immer noch. Aber zentral für diese Subkulturen sind natürlich Orte, an denen möglichst wenig Inhaltsmoderation stattfindet. Das sind Imageboards, wie man es etwa 4chan oder wie früher 8chan war. Aber natürlich auch Telegram spielt dort eine sehr große Rolle.
Welche Rolle spielen denn soziale Medien überhaupt bei der Radikalisierung dieser Täter? Man muss ja auch erstmal auf 4chan zum Beispiel kommen. Gibt es Einstiegsplattformen oder Einstiegs-Communities?
Telegram ist auf jeden Fall ein Ort, an dem viele jetzt gerade durch die Pandemie hingekommen sind, über verschwörungsideologische Inhalte. Rechtsterroristische Inhalte sind dort oft nur wenige Klicks entfernt. Also das kann auf jeden Fall ein Einstieg sein. Aber prinzipiell ist sowas wie 4chan schon im Internet, wenn man in die Richtung denkt, sehr bekannt.
Es sind ja immer Einzeltäter, so scheint es zumindest, die immer gleich vorgehen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, hier sieht man vielleicht schon die Schwäche des Wort Einzeltäters. Also ja, diese Menschen handeln alleine, im Sinne, dass sie alleine losziehen und ihre Taten begehen. Aber man spricht ja auch oft von Lone Wolves. Ich sehe eher, dass das Menschen sind, die in einem Rudel jagen. Das heißt, sie haben diese digitalen Orte, wo sie als Gruppe versammelt sind. Es ist ja kein Zufall, dass diese Leute gleich handeln, die gleichen Pläne machen, etwa die gleichen Orte haben, wo sie ihre Manifeste teilen und auch, dass sich dieser Livestream zur Tat jetzt etabliert hat. Dass die Inhalte in ihren Manifesten immer die gleichen sind, zeigt ja ganz klar, dass es sich hier eben nicht um nur einzelne Personen handelt, die agieren, sondern dass die aus einer Gemeinschaft kommen, die gleich denkt.
Sie sagen, diese Leute jagen im Rudel. Wer ist denn da der Leitwolf? Gibt es Leitwölfe, die man identifizieren kann?
Nein, also das ist eine sehr dezentrale Community, wo es keine klare Figur gibt. Was wir aber natürlich schon sehr sehen, ist, dass diese Community ein sehr großes Interesse hat, auch außerhalb ihrer Nischenräume zu wirken. Und hier ist es sehr erschreckend zu sehen, wenn man das mit 2019 vergleicht, da ist die Mainstreaming, also wie die Thesen mittlerweile von der breiten Masse aufgegriffen werden, mittlerweile sehr erfolgreich. Also man kann dort als Beispiel nennen, in dem aktuellen Manifest, genauso wie in dem Manifest von Christchurch, war eine sehr zentrale These die Idee eines angeblichen großen Austausches. Also Weißen würden von anderen Rassen ersetzt werden und die Juden würden dahinter stecken. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass in den USA ein Drittel der Amerikaner an Teile dieser Erzählung glauben und dass die größte Sendung auf Fox News von Tucker Carlson seit 2017 über 400 Mal über diese Idee besprochen hat, laut einem neuen Artikel der New York Times, dann haben sie doch schon sehr viel Erfolg in ihre Propaganda erzielt.
Das heißt, sogenannte, ich nenne es mal herkömmliche Medien, spielen da auch eine ganz große Rolle, um in diesen sogenannten Mainstream eingespeist zu werden?
Auf jeden Fall.
Aber nicht nur, nehme ich mal an, oder? Also es geht wahrscheinlich auch über die herkömmlichen Plattformen.
Digitale Medien sind natürlich auch sehr wichtig. Die Täter veröffentlichen ja ihr Manifest und ihren Livestream. Das ist ja terroristische Propaganda mit der gezielten Idee, dass es sich eben verbreitet. Und einerseits passiert das dadurch, dass diese Livestreams an Orte gepostet werden, wo kompetente Nutzer sie sofort runterladen und ihre Ideologie teilen und deshalb verbreiten. Zum anderen sehen wir dann aber auch, wie es über die klassischen Social-Media-Kanäle dann sehr schnell weiterverbreitet wird. Hier haben die großen Social-Media-Firmen viel gearbeitet. Sie haben nach Christchurch das Global Internet Forum to Counter Terrorism gegründet, das die Idee hat, dass dieses Material einen Hash bekommt, also einen Fingerabdruck, und dann auf allen Plattformen gesperrt wird. Aber wie wir jetzt im aktuellen Fall gesehen haben, wurde zwar deren Fall ausgelöst, aber es haben sich sehr viele dieser Videos weiterhin auch den großen Plattformen gefunden und auch auf Facebook, wo Leute diese Videos gemeldet haben, wurden sie teilweise nicht gelöscht. Also hier gibt es auch noch sehr viel zu tun.
Twitch, der eigentliche Übertragungskanal, der hat relativ schnell reagiert, aber wahrscheinlich ist das trotzdem alles immer noch viel zu langsam, oder?
Twitch sagt nach eigenen Angaben, dass sie nach 2 Minuten, nachdem die Gewalt losgegangen ist, das Video offline genommen haben. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie man hier eine bessere Regulierung hinbekommen könnte, dass es noch schneller geht. Sie haben hier immerhin sehr viel gelernt. Das Video, was den Anschlag in Halle zeigt, wurde ja auch über Twitch gelivestreamt. Und dort hat die Aufnahme immerhin 35 Minuten gedauert.
Sie haben vorhin die Rolle der Medien nochmal erwähnt. Wie kann man denn über eine solche Tat berichten, ohne dem Täter, den Tätern eine zusätzliche Plattform zu geben?
Genau, also das ist ja gezieltes terroristische Propagandamaterial, was hier produziert wird vom Täter, mit der Idee, dass es sich möglichst weit verbreitet. Und leider sehen wir immer noch sehr viel, dass klassische Medien hier den Tätern bei ihrer Verbreitung helfen. Also es wird oft sehr direkt zitiert, teilweise werden Screenshots der Manifeste geteilt. Und das ist natürlich genau die Idee, die diese Täter damit haben. Zum anderen muss man natürlich sagen, dass die Täter sehr unzuverlässige Erzähler sind. Also die Dinge, die sie dort beschreiben, heißt nicht unbedingt, dass es die tatsächlichen Probleme dieser Menschen sind oder die das tatsächlich anliegen, sondern es ist natürlich hier ein sehr gezielter Umgang mit Informationen. Und zum Schluss kommen die Menschen einfach auch aus Troll-Communities. Das heißt, es sind dort sehr viele Witze eingebaut aus ihrer Community und ganz viele Geschichten, die einen in eine falsche Richtung führen sollen oder die eben ein bestimmtes Bild erzeugen sollen. Deshalb sehe ich sehr wichtig, auch um diese Glorifizierung, die diese Täter suchen, den Namen der Person nicht zu nennen, keine Bilder abzudrucken der Person, die Person nicht direkt zitieren.
Sagte Miro Dittrich. Er arbeitet bei der gemeinnützigen Organisation CEMAS. Die bündelt Expertise zu den Themen Verschwörungsideologien, Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus.
Thank you.
Während der Rassismus in den USA regelmäßig Todesopfer fordert, bemüht sich die Regierung Joe Bidens mit Personalpolitik ein Zeichen gegen Hass und Hetze und für Vielfalt zu setzen. Neuestes Beispiel: das Amt der Regierungssprecherin, wohl einer der anstrengendsten Jobs im Politikbetrieb Washingtons. Nun wird es zum ersten Mal in der Geschichte von einer schwarzen und zugleich offen homosexuellen Frau ausgefüllt. Julia Kastein stellt sie vor und lässt auch ihre Vorgängerin Jen Psaki noch einmal ausführlich zu Wort kommen.
Stabwechsel im Presseraum des Weißen Hauses und Bidens scheidende Regierungssprecherin Jen Psaki wird kurz emotional, als sie den Medienvertretern ihre Nachfolgerin vorstellt.
I'm gonna cry. Okay, puh. I want to talk about my friend Karine. You've got to come up here.
Karine Jean-Pierre wird künftig das Sprachrohr und Gesicht der beiden Regierung sein. Die 44-jährige, bisher Vize-Regierungssprecherin, sei ihre Freundin und ihre Partnerin beim Thema Wahrheit, preist Psaki sie.
My friend, my colleague, my partner in truth, Karine Jean-Pierre. The next White House press secretary.
Jean-Pierre ist die erste schwarze Frau und die erste offen Homosexuelle in dieser Funktion. Und das ist kein Zufall. Präsident Biden betont gerne, wie wichtig ihm ist, die facettenreichste US-Regierung aller Zeiten gebildet zu haben. Es sei wichtig, dass Minderheiten repräsentiert werden, sagt Psaki.
Because representation matters. She will give a voice to so many.
Sie wird so vielen eine Stimme geben und zeigen, was man erreichen kann, wenn man nur hart genug arbeitet und große Träume hat. Die kleine Frau mit den kurzen Rasterlocken wurde auf der Karibikinsel Martinique geboren und wuchs als Tochter haitianischer Einwanderer in Queens, New York auf. Ihre Mutter arbeitete in der häuslichen Pflege, ihr Vater als Taxifahrer. Jean-Pierre studierte an der renommierten Columbia University, arbeitete für verschiedene progressive Lobbygruppen, die sich unter anderem für liberales Abtreibungsrecht und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und sie war Beraterin in den Wahlkampfteams erst von Barack Obama und später von Joe Biden. Der erklärte schriftlich, er und seine Frau Jill würden Karine schon lange kennen. Sie sei eine starke Stimme für ihn und seine Regierung.
Hi, everybody.
Ihre Premiere am legendären Podium im Briefing Room absolvierte Jean-Pierre schon vor einem Jahr. Noch ein bisschen wackelig, okay, aber der historischen Bedeutung sehr bewusst.
I appreciate the historic nature, I really do. But again, this is not about me, this is not.
Aber nochmal, hier geht es nicht um mich oder sonst einen von uns, sondern jedes Mal, wenn ich hier stehe, und das habt ihr Jen ja auch sagen hören, dann werden wir wahrhaftig und transparent sein, so wie der Präsident möchte, dass wir mit den Amerikanern kommunizieren. Tatsächlich geht es bei den Pressekonferenzen in der West Wing nach den Trump-Jahren wieder deutlich ziviler und höflicher zu. Und die Briefings finden jeden Tag statt und nicht nur alle paar Monate, wie beispielsweise in der Zeit von Ex-Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders. Die Republikanerin ist inzwischen bezahlte Kommentatorin beim rechten Sender Fox News und wurde dort nach ihrer Nachfolgerin gefragt.
Because her partner happens to be Suzanne Malveaux of CNN. Do you see that as an issue?
Ob sie keinen Interessenskonflikt sehe, weil Jean-Pierre mit einer CNN-Journalistin zusammenlebt. Die beiden haben eine Adoptivtochter. Beziehungen zwischen Regierungsmitarbeitern und Pressevertretern sind in Washington an der Tagesordnung. Und so ging Sanders auf diese Einladung zum Jean-Pierre-Bashing auch gar nicht ein, sondern erklärte stattdessen, noch immer ganz die Trump-Sprecherin, dass sie ihre neue Nachfolgerin nicht beneide, weil die ja nur schlechte Nachrichten zu verkünden habe. Aber sie hoffe, dass Jean-Pierre wenigstens eine wohlwollendere Pressemeute erlebe als sie in ihrer Zeit. In den meisten US-Medien wurde Jean-Pierres Ernennung wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ihre Vorgängerin Psaki, die wie lang geplant nach einem guten Jahr im Amt aus familiären Gründen aufhört, wird sehr geschätzt. Sie lieferte sich bald täglich höfliche, aber angespannte Verbalduelle mit Fox-Reporter Peter Doocy. Der bedankte sich jetzt bei Psaki und erklärte, er werde sie vermissen.
Thank you, Jen. Sorry to see you go.
Are you?
Yes.
Ja, wirklich, so Doocy, und schob hinterher, dass er es kaum abwarten könne, Jean-Pierre auf dem Podium zu begrüßen. Ein bisschen klang es wie eine Drohung.
I can't wait to see you up there, Karine.
Und die protokollierte uns Julia Kastein. Über Einschränkungen der Meinungs- und der Pressefreiheit in Hongkong mussten wir in dieser Sendung schon häufig berichten. 2019 wurden die Demokratieproteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone brutal niedergeschlagen. Unter massivem Einsatz von Tränengas, von Gummigeschossen und scharfer Munition. Einer der damals Verantwortlichen war Sicherheitschef John Lee. Und eben dieser, John Lee nämlich, wurde am Wochenende zum neuen Regierungschef gekürt. Was bedeutet das für die Rechte der Bürger und die der Medien? Felix Lin Lil hat für uns in Hongkong nachgefragt.
Congratulations.
Die Glückwünsche, die in Hongkong dieser Tage häufig zu vernehmen sind, gelten John Lee. So heißt der neue Regierungschef der vermeintlich autonomen 7,5 Millionen Metropole an der Südküste Chinas. Wobei dessen Wahlsieg vom vergangenen Wochenende keine Überraschung war. Nicht nur, weil Lee der einzige Kandidat war, sondern auch, weil die rund 1400-köpfige Wahlkommission überwiegend aus Peking-treuen Personen besteht. Ein gegenüber Peking kritisch eingestellter Kandidat hätte kaum eine Chance gehabt. Lee aber wird Politik machen, die in Peking gefällt. Das betrifft insbesondere den Umgang mit Medien. Gegenüber Journalisten sagte Lee diese Woche zwar, es sei absolut falsch, wenn behauptet werde, dass in Hongkong Personen dafür belangt werden, ihre Meinung geäußert zu haben. Pressefreiheit sei in Hongkong gesichert. Allerdings erklärte Lee direkt nach seinem Wahlsieg, nachdem aus dem Chaos wieder Ordnung installiert worden ist, wird es höchste Zeit, dass Hongkong ein neues Kapitel in seiner Entwicklung beginnt. Ein Kapitel, das auf höheren Wohlstand für alle ausgerichtet ist. Meine Regierung wird bestimmt sein, tief verwurzelte Probleme, denen Hongkong für lange Zeit ausgesetzt war, anzupacken, entschlossene Schritte zu machen und effektive Handlungen vorzunehmen, um diese zu lösen. Viele in Hongkong verstehen in diesen Worten, dass Lee die gezielte Unterdrückung von Presse- und Meinungsfreiheit als Erfolg der vergangenen 2 Jahre verbucht. Denn seit Sommer 2020 gilt hier das von der chinesischen Regierung in Peking beschlossene nationale Sicherheitsgesetz, das Kritik am Einparteiensystem praktisch verbietet. Bei Zuwiderhandlungen drohen lange Gefängnisstrafen. Für Hongkong markierte das Gesetz, auf das monatelange Proteste folgten, eine Zäsur. Bis 1997 war die Finanzmetropole für 99 Jahre britische Kolonie gewesen. Mit der Rückgabe an China wurden für Hongkong zumindest 50 Jahre Autonomiestatus beschlossen. Insbesondere die Presse- und Meinungsfreiheit wurde geschützt. Auch freie Wahlen wurden versprochen. Doch die Pekinger Regierung zeigte wenig Interesse, sich daran zu halten. Und der nun gewählte Hongkonger Chief Executive John Lee wiederum sieht in diesen Entwicklungen nichts Falsches. Als seine Herausforderungen sieht Lee eher unsere Souveränität beschützen, unsere nationale Sicherheit, unsere Entwicklungsziele. Hongkong vor inländischen und ausländischen Bedrohungen beschützen und sicherstellen, dass die Stabilität bleibt. Die Presse- und Meinungsfreiheit ignoriert Lee nicht bloß, er scheint sie unter dem Begriff inländische Bedrohungen zu subsumieren. Unter Medienschaffenden bereitet das Sorgen. So sagt Johann Nylander, der seit 10 Jahren für die schwedische Zeitung Dagens Industri aus Hongkong berichtet, ich glaube, da besteht eine große Lücke zwischen dem, was John Lee sagt, und dem, was passiert. Ungefähr ein Dutzend Journalisten sind jetzt hinter Gittern. Die meisten meiner Journalistenfreunde hier arbeiten nicht mehr in diesem Beruf. Eine weitere Tatsache ist, dass viele Journalisten heute eingeschüchtert sind und sich selbst zensieren. Im internationalen Ranking der Pressefreiheit von insgesamt 180 Ländern und Regionen rutschte Hongkong allein im vergangenen Jahr von Platz 80 auf Platz 148 ab. 2010 hatte Hongkong, damals noch als Bastion der Pressefreiheit bekannt, auf Platz 34 gestanden. Und Johann Nylander glaubt, als ich vor 10 Jahren mit meiner Familie hierher zog, war Hongkong ein Ort der Zukunft. Es war zwar keine richtige Demokratie, aber es gab Träume und Optimismus. Dass die Anpassung an Festlandchina so abrupt und schnell geschehen würde, hat viele geschockt. In Sachen Presse- und Meinungsfreiheit gibt es im Moment auch nichts, das in die Richtung deutet, dass es wieder besser wird. Es wird wahrscheinlich noch schlechter. Schließlich ist John Lee eines der Gesichter des nationalen Sicherheitsgesetzes. Seine Karriere machte der 64-Jährige in der Polizei. Ab dem Jahr 2020 geschahen zahlreiche Verhaftungen von Demonstrierenden unter seiner Aufsicht. Lee gilt als Hardliner. Und in vielen Medien wird vorauseilender Gehorsam geleistet. Die einst kritische South China Morning Post bezeichnete den Wahlsieg von Lee als überwältigend. Und fragt man Medienschaffende in Hongkong nach einem Kommentar zur politischen Lage, entstehen unangenehme Situationen. Einer, der bis zuletzt für eine kritische Zeitung arbeitete, die inmitten des Sicherheitsgesetzes aber schließen musste, antwortet: Ich kann ganz bestimmt nicht sprechen. Viele derer, die ihre Arbeitgeber verloren, haben die Branche verlassen, arbeiten jetzt als Privatdetektive im Auftrag größerer Unternehmen oder machen PR. Unter John Lee, dessen Amtsantritt für den 1. Juli vorgesehen ist, werden sich diese Journalisten kaum zurück in ihre alte Branche trauen.
Und das werden wir, wie es so schön heißt, weiter beobachten. Ein Beitrag von Felix Lill war das.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Uli Schönbach. Ich bin Redaktionsleiter der Sächsischen Zeitung in Bautzen. Und unsere Schlagzeile von morgen heißt 1000 Euro Strafe für den falschen Doktor. Es geht dabei um einen Kandidaten zur Landratswahl in Bautzen. Vor einigen Tagen erhielten wir Hinweise von Lesern, dass der Bewerber in den vergangenen Jahren häufig einen Doktortitel genutzt hat und mit diesem möglicherweise etwas nicht stimmt. Unsere Recherchen haben das bestätigt. Der Titel ist nicht echt und darf in Deutschland nicht geführt werden. Außerdem stellte sich jetzt heraus, dass der Mann deshalb schon einmal 1000 Euro Strafe zahlen musste. In diesem Thema steckt also noch einige Brisanz und man darf gespannt sein, wie es mit dem Kandidaten weitergeht.
Das war Medias Res für heute und zum Schluss noch ein Programmhinweis in eigener Sache, nämlich auf unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Wenn es um die Berichterstattung aus der Ukraine geht, interessiert sich unser Hörer Wolfgang Nitsch nicht für Bilder von Politikertourismus, wie er es nennt. Er will vor allem gut recherchierte Informationen über die Lage der ukrainischen Bevölkerung.
Ich verstehe das Problem, dass Reporter natürlich in Kriegsgebiete nicht gerne fahren und dass es auch wirklich gefährlich ist. Aber trotzdem finde ich für mich als Hörer das wichtig, dass ich authentische Informationen habe. Und dazu muss man auch Leute denn vor Ort haben, die sich da auskennen.
Und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk über die Entsendung von Korrespondententeams entscheidet und welche Berichterstattung die Sender vor Ort leisten können, darüber hat unser Hörer diskutiert mit der WDR-Chefredakteurin Ellen Eni, mit der Osteuropa-Journalistin und ehemaligen Korrespondentin Cemma Pörtzgen und mit Annika Schneider aus unserer Redaktion. Nachzuhören ist das Ganze über unsere DLF-Audiothek, unsere Webseite oder die üblichen Podcast-Plattformen. Und wenn Sie selber einmal daran teilnehmen wollen, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie noch etwas erfahren möchten über die turbulente PEN-Jahrestagung in Gotha, die unter anderem mit dem Rücktritt Dennis Yücels aufzuwarten hatte, dann bleiben Sie doch hier bei uns im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten hat der Büchermarkt einen Rückblick dazu. Dürfte unterhaltsam werden. Danke fürs Zuhören bisher, sagt Brigitte Beetz. Machen Sie es gut.